In dieser Ausgabe des Jedi-Cast sprechen wir über die Animationsserie Maul Shadowlord. Warum sie uns insgesamt eigentlich sehr gut gefallen hat, es hier und da ein paar unterschiedliche Meinungen zu dem Auftritt gewisser Charaktere gibt und vielleicht die Verfolgungsjagd etwas zu lang gezogen ist und dafür die Ermittlungsarbeit zu kurz kommt, all das in dieser Ausgabe des Jedi-Cast. Viel Spaß!
R2, wir empfangen eine Übertragung. Eine neue Ausgabe des Jedi-Cast? Leite sie sofort über alle Kanäle an die Rebellenflotte weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Jedi-Cast, heute mit Theo.
Hallo.
Und Lukas.
Hallo.
Und wir wollen heute über Maul Shadowlord sprechen, die neue Disney-Plus-Serie auf Disney+. Das war doppelt, aber nicht weniger richtig. Es geht um den dunklen Lord der Sith, 10 Folgen Disney+, Anfang April losgegangen, am 4. Mai, pünktlich zum Star-Wars-Tag, die finalen 2 Folgen über den Bildschirm gelaufen. Wir haben uns die angeschaut, die ganze Staffel, und möchten heute mal ausgiebig darüber reden. Und gucken wir uns Darth Mauls Abenteuer nach der Order 66 auf Chenix gefallen haben, während er daran arbeitet, wieder sein Schattensyndikat aufzubauen, was er so tragisch verloren hat am Ende von The Clone Wars. Lukas, was hattest denn du für Erwartungen an diese Serie, bevor du sie gesehen hast?
Naja, es ist ja nicht so, dass uns Disney in den letzten Jahren mit Prämissen beschenkt hat, die uns ganz besonders interessiert hätten. Also ja, wir haben ja viel auch hier im Jedi-Cast über Visions geredet und über The Bad Batch und haben alle daran manches Gutes gefunden und manches Schlechtes. Aber irgendwie war es nie so ganz das, was man wollte. Und jetzt mit Maul Shadowlord seit der Ankündigung war es zumindest bei mir so, dass ich mir dachte, okay, jetzt kommt da wieder ein Charakter oder einen Handlungsstrang, dessen Anfang wir zwar kennen und dessen Ende wir zwar kennen, aber immerhin ist es ein Charakter, den wir sehen wollen. Also es ist was, das uns interessiert, das uns schon anspricht als Fans. In einer Zeit, in der wir noch nicht viele Geschichten mit diesem Charakter hatten. Und deswegen hatte ich durchaus Vorfreude. Ja, die war dann zwar durch das Stimmproblem ein bisschen getrübt, aber letztendlich habe ich mich auf die Serie sehr gefreut, weil ich mir dachte, ja, nicht mehr stereotypische Klone über 3 Staffeln, sondern Maul. Einer der tollsten Clone Wars Charaktere.
Okay. Wie stand es denn um deine Euphorie, Theo?
Also ich muss gestehen, meine Euphorie war genau das Gegenteil. Ich habe mir eher gedacht, nicht schon wieder, weil ich noch in Erinnerung hatte, dass wir ja Maul schon in Clone Wars zumindest gesehen hatten. Wir haben ihn in Rebels gesehen, wir haben ihn in zahlreichen Comics dann auch schon gesehen wieder. Und ich habe dann, also ich hatte jetzt nicht so, das war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh nee, bloß nicht, das wird sicher nur scheiße. Aber ich war jetzt auf jeden Fall nicht euphorisch, weil es war mir relativ egal. Ich dachte, wir haben schon einiges zu dem Charakter, brauche ich wirklich noch mehr? Aber klar, sobald ich es dann, sobald ich wieder in Disney Plus Zugang hatte, sollte ich sagen, hat man es natürlich auch einmal geschaut, weil trotzdem ist das Interesse ja immer noch da.
Aber auch wenn du jetzt sagst, nicht schon wieder, so viel Maul war es gar nicht. Also es kommt einem zwar so vor, weil er alle paar Jahre mal sehr denkwürdige Auftritte hatte, aber an sich waren das nur eine Handvoll The Clone Wars Folgen, also maximal 10. Plus halt so ein Dathomirs, und in Rebels taucht er auch nur in 4-5 Folgen auf.
Aber also halt sehr prominent, sich immer total, wenn er dann da ist, ne?
Ja, dann hat's immer Folgen gehabt, auf jeden Fall.
Aber nie weitreichende, bis auf Rebels. Also, das zieht sich bei mir auch zugegebenermaßen seit Episode 1 irgendwo durch. Man denkt, der Typ war in 2 geteilt. Ja, okay, ich habe mich damit angefreundet. Er hat überlebt durch Shenanigans, von mir aus. Aber deswegen denke ich, bin ich halt trotzdem der Serie nicht so wirklich euphorisch gegenübergetreten, weil, ja, Shadowlord schon wieder, wir wissen, was passiert. Also, was passiert im Sinne von, wir wissen, wie es bei ihm ausgeht am Ende. Und wir wissen auch, dass er nicht allzu große Wellen schlagen kann, galaktische. Und ich sag mal, der große, der Finalkampf in Anführungszeichen, den man erwartet hätte, fand für mich ja schon mit Darth Sidious statt. Und am Ende natürlich halt mit Kenobi, aber dazwischen denke ich mir, was soll das jetzt noch toppen? Ja, ich Hint, Folge 10. Foreshadowing.
Ja. Ja, darüber wird zu reden sein. Lukas, du hast ja schon das Sprachthema angesprochen. Möchtest du uns da mal mit ins Boot holen, was da das Problem ist?
Haben wir nicht darüber schon genug gesprochen? in anderen Podcasts? Nein. Also, deutsche Synchronstimmen ist ja so eine Sache. Also die deutsche Synchronlandschaft ist ja eine der weltweit führenden und mit Abstand besten, würde ich sagen, die immer mit viel Herz und mit viel Kopf gestaltet wird, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass es eben ein schönes, organisches Charaktererlebnis gibt, dass eben die Figuren so aussehen, aber dann so klingen in der deutschen Sprache. Und vor allem bei Star Wars, bei Clone Wars seit jeher wurde immer viel darauf geachtet. Diese Figur hat über all die Jahre immer dieselbe Stimme gehabt. Und bei Darth Maul war es eben auch so. Seit 1999, da hatte er ja nur seinen einen kleinen Satz in Episode 1. Und da wurde er von Tobias Meister gesprochen, der an sich damit nur seinen Stimmcameo abgehakt hat, weil er selber die Dialogregie der Prequel-Trilogie geführt hat in der deutschen Fassung. Genau, und als der Charakter in Clone Wars zurückkam, war klar, Tobias Meister muss auch zurückkommen und hat etwas mehr zu sprechen. Und das wurde ihm durchgezogen. Er hat ihn in Clone Wars gesprochen, er hat ihn in Rebels gesprochen, er hat ihn in Solo gesprochen, er hat ihn in seinem kleinen Clone Wars, im Clone Wars Revival von Staffel 7 gesprochen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt spricht er ihn eben nicht mehr. Das wurde schon in den Trailern Anfang des Jahres deutlich. Die Gründe sind vage, es gibt wohl irgendwelche Streitigkeiten, liest man online, aber es gibt keine offiziellen Statements, weder von Seiten Disneys noch von ihm. Genau, und dann ist eben die Frage, wenn es eine Figur ist, die einem so ans Herz gewachsen ist, die einen so seit der Kindheit bei Star Wars verfolgt und wo man auch wirklich noch unreflektiert sich freute, dass die zurückkam damals und nicht dachte, hä, das geht aber doch gar nicht, sondern man dachte einfach, jawohl, Maul ist zurück, so war es zumindest bei mir. Wenn diese Figur jetzt ihre eigene Serie bekommt und komplett im Rampenlicht steht und dann nicht die deutsche Stimme hat, die man mit dieser Figur verbindet, die man auch beim Lesen von den Comics in der deutschen Fassung im Ohr hat, im Kopf hat, dann ist das schon ein kleiner Dämpfer, der dann eben dazu führte, dass ich die Serie auf Englisch schaute. Und jetzt ist es so, dass ich überhaupt nicht wissen will, wie die Serie auf Deutsch klingt. Also für mich gibt es diese Serie jetzt nur auf Englisch. Die Entscheidung bereue ich nicht und sie hat nicht darunter gelitten, dass man sie auf Englisch geguckt hat. Im Gegenteil, ich glaube nach wie vor, die deutsche Fassung mit der neuen Stimme ist unguckbar.
Das kann ich widerlegen.
Oh!
Was?
Also ich habe sie die letzten Wochen dann immer auf Englisch geguckt. Habe sie sehr genossen, die Synchro-Fassung jetzt vor allem. Inhaltlich kommen wir noch drauf. Und habe dann jetzt die letzten zwei Tage nochmal so Second Screen-mäßig die ganze Serie geguckt mit Deutsch, auf Deutsch. Und die Stimme ist... sie ist da. Also sie versucht eher Sam Witwer zu übersetzen und weniger Maul, wenn das Sinn ergibt. Also die neue Stimme, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, gibt sich sichtlich Mühe. Es klingt aber halt nicht, wie wir Maul gekannt haben aus Clone Wars und Co. Also als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich tatsächlich wieder ausgeschaltet und dachte, das geht nicht. Und dann habe ich es wieder eingeschaltet, zwei Stunden später, und habe dann halt wirklich die Serie so Second Screen-mäßig nochmal durchlaufen lassen und dann halt nicht so richtig darauf geachtet. Gemacht. Aber ja. War eine interessante Erfahrung, aber definitiv kommt es für mich nicht an die englische Originalsynchro ran. Also die Sam Witwer, der da alles reingesteckt, was er hatte und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr.
Patrick Wiczewski ist übrigens sein Name und er ist die Standardstimme von Tom Cruise.
Oh.
Okay.
Das wäre hart gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe sie tatsächlich von vornherein auf Englisch geguckt. Von daher hatte ich Glück, dass ich dieses Problem also, nicht hatte. Also aber auch ich kann es verstehen.
Ja, es ist immer nicht schön, wenn eine Stimme ersetzt wird. Wir können ja immer privilegiert in Anführungsstrichen sagen, gucken wir es halt auf Englisch. Aber wir sehen ja auch gerade, kleine Anekdote, beispielsweise bei Star Wars Republic, wo seit neuestem ja auch die neuen Updates nicht mehr übersetzt werden, dann sammeln sich so unter Videos, die man zu dem Spiel macht, doch ganz schön viele Leute an, die darüber empört sind und so. Also die sagen, entweder ich bin zu alt, ich kann kein Englisch, ich habe das nicht richtig gelernt damals, oder ich bin noch viel zu jung, ich bin noch nicht so richtig fit drin und ich möchte das jetzt eigentlich nicht auf Englisch spielen. Also es, man merkt schon, dass es da auch eine richtige, noch einen Markt für gibt, aus dem man vielleicht selber ein bisschen rauswächst, wenn man dann irgendwann anfängt, da Star Wars Romane auf Englisch zu lesen und Serien auf Englisch zu gucken und sagt, Originalversion ist immer am besten, weil näher dran und so. Aber es gibt einen großen Markt für Synchro immer noch und einen großen Bedarf, würde ich auch sagen. Mhm. Vielleicht in Zukunft auch wieder immer mehr, wenn die KI anfängt, ein alles Mögliche zu übersetzen und man gar nicht mehr selber denken muss.
Ach, Schande.
Ja, also von daher, ja, ist das wahrscheinlich nicht so toll für viele, die es auf Deutsch geguckt haben. Wobei ich auch positive Stimmen gehört habe, keine Ahnung. Also, ich war das sicherlich nicht. Gut, soviel zum Thema der Synchronisation und ich würde sagen, wir beginnen heute gleich mit dem Spoiler-Teil, weil sollen wir groß spoilerfrei drumherum reden. Wie immer, wir fassen auch hier kurz die Handlung zusammen, die relativ ja, gut zusammenfassbar ist. Maul rächt sich an kleineren Syndikaten auf Chenix und zieht damit die Aufmerksamkeit lokaler Justizbehörden und Polizeibehörden auf sich. Zudem findet er eine Padawan und einen Jedi-Meister, die sich da verstecken und sagt, oh, das wird meine neue Schülerin, perfekt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Problem ist, Maul ist nicht sonderlich subtil bei dem, was er tut und zückt schon in der ersten Sekunde gefühlt der Serie sein Lichtschwert und das wird auch gleich aufgenommen. Sprich, das Imperium ist nicht weit, also so mit Tarnung und heimlich und so. Da hat er wahrscheinlich noch nicht so die richtigen Erfahrungen gesammelt, die letzten Jahre, die er vom Imperium oder von der Republik fliehen musste. Ja, und dann beginnt wieder das typische Katz-und-Maus-Spiel. Die Inquisitoren rennen hinterher und die anderen rennen voraus. Und am Ende kommt es dann eben zu sehr, sehr vielen Lichtschwertkämpfen. Jede Folge mindestens einer. Genau, das ist so ein bisschen die Story. Und in all das wird auch noch Brandon Lawson und sein Sohn Riley verwickelt, die da so eher zufällig reinstolpern und dann aber nicht mehr davon wegkommen. Wir fangen mal erstmal ganz unterschwellig an und reden über den Animationsstil und die musikalische Untermalung der Serie. Theo, was sagst du dazu?
Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich meine, ich bin es auch schon von Rebels gewöhnt und von Clone Wars. Man muss einfach sagen, dass dass gerade was die Animation angeht, sieht man die Entwicklung sehr schön, also auch die technologische einfach. Ich war überrascht, dass sie sowas wie Matte-Paintings anscheinend verwendet haben. Zumindest sahen einige der Hintergründe aus wie Matte-Paintings. Was ich irgendwie so eher mit der Originaltrilogie verbinde. Aber rein von den Figuren, wie sie dargestellt sind, man sieht halt deutlich den technologischen Fortschritt im Vergleich zur ersten Staffel von Clone Wars jetzt. Und die Musik sowieso, ich muss sagen, die Familie Kiner, die das irgendwie gefühlt seit Clone Wars macht, glaube ich, die ganzen Animationsserien, hat auch hier wieder einen richtig guten Job gemacht. An den richtigen Stellen kommen die richtigen bekannten Motive, sei es jetzt mal ein Duel of the Fates im richtigen Moment oder ein imperialer Marsch, plus neue Stücke, also da war ich rundum zufrieden.
Alright.
Lukas? Yes, da schließe ich mich an. Was ich spannend finde, ist, dass Maul Shadowlord sich ein bisschen optisch weiterentwickelt hat seit den letzten Animationen, in dem Sinne von, dass es jetzt nicht noch besser aussieht oder so, das ist auch irgendwann jetzt mal langsam nicht mehr möglich, sondern dass man gefühlt den The Bad Batch oder Clone Wars Staffel 7 Look nimmt und nicht mehr komplett 3D animiert wie die älteren Clone Wars Staffeln, sondern eben um diese gezeichneten Elemente ergänzt. Und damit entsteht irgendwie so ein ganz einzigartiger, manchmal ein bisschen uncanny wirkender Mix, finde ich, der online teilweise jetzt schon mit den Spider-Man-Animationsfilmen verglichen wurde, die ich ja zu meiner Schande nicht gesehen habe. Also im Sinne von gezeichnete Elemente, die da irgendwie mit drin hängen und die stilistisch vorheben. Ganz besonders, finde ich, merkt man das bei den Lichtschwertern und Blastern. Die wirken ganz anders als noch in den letzten Serien. Also die wirken wirklich wie so ein Fremdelement, wie so ein Teil, der sich abhebt vom Rest. Hm. Dadurch stehen sie dann aber natürlich in den entsprechenden Szenen ganz besonders im Fokus. Genau. Also es ist, wie, als würde man sagen, okay, stopp, hier ist die Entwicklung des Clone Wars-Schritts, des Clone Wars-Animations-Stils, hier geht es keinen Schritt weiter. Und jetzt ergänzen wir das aber um handgezeichnete Hintergründe und handgezeichnete Energiewaffen.
Ja. Also ich fand es insgesamt auch gut, auch die Musik vor allem, gerade in der letzten Folge, wenn sich dann gewisse zwei Motive so ein bisschen mischen und abwechseln. Aber die Hintergründe haben mich irgendwann manchmal ein bisschen verwirrt. Also die haben mich auch ein bisschen rausgerissen, weil die waren mir dann zu abgehoben, wie du schon sagst. Also es war dann so extrem unscharf. Das ist so wie wenn man auf seinem Handy plötzlich den Porträtmodus entdeckt und dann alle Hintergründe super unscharf sind. So ein bisschen kam mir das dann vor. Also das ist zwar cool, dass es das so gezeichnete Matte Paintings sind, aber hat mich auch manchmal ein bisschen rausgerissen. Gut, dann werden wir mal inhaltlich und kommen zu Chenix aka Mini Coruscant. Lukas, was sagen wir zu dem kleinen Planeten?
Ja, Jannix liegt im mittleren Rand. Wir sind in der Frühzeit des Imperiums. Das heißt, das Imperium ist da, der Planet gehört dazu, aber es spielt noch keine große Rolle, es zeigt keine Präsenz. Also Jannix ist noch weitgehend autonom, so wie sehr wahrscheinlich während des Krieges und davor. Genau, und Jannix ist eine gigantische Metropole, ähnlich wie eben Coruscant, wie du schon sagtest, mit Wolkenkratzern, mit Neonzeichen. Insgesamt also ein ziemlich cyberpunkartiger Planet, der auch so aus Blade Runner zum Beispiel sein könnte. Genau, also genau das Richtige, um eine Unterweltgeschichte zu erzählen, als die ja die Serie beginnt, bevor sie dann ab Folge 5 eben eine andere Richtung nimmt, eine bekanntere Richtung. Aber als das Setting, in dem es anfängt, mit eben den Polizeibehörden und den kriminellen Bewegungen und Maul im Untergrund, ist eine Metropole wie Jannix genau das Richtige. Auch wenn aus dem Setting selber am Ende nicht mehr so viel gemacht wird, also es hätte auch auf weniger besiedelten Planeten so passieren können. Genau, aber optisch ist es auf jeden Fall schon mal was Schöneres als die immer gleichen Naturgebiete, die man manchmal auch hat. Man hat mal eine belebte, volle Welt, in der jede Menge NPCs rumlaufen.
Oder die Barren Landscapes von Rebels. Von Lothar. Bis auf das eine Städtchen da. Was mich ein bisschen gewundert hat bei Jennings war, dass der Planet nicht so eine richtige. Also, er wirkt, als hätte er eine Geschichte. Es ist auch so ein bisschen so austauschbare Kulissen, je nachdem, was man dann später braucht. Also von Kanalisation bis U-Bahn-Tunnel, dann natürlich auch Dschungel, Ruinen, Städte und so. Aber das ist auch, wie du sagst, nicht wirklich zum Thema gemacht wird. Also. Auch der ganze Untergrund an sich, also da, wo verlassene Teile sind, also ein bisschen wie bei Coruscant, wo man oben drauf gebaut hat, sozusagen. All das wird nicht so richtig thematisiert. Also, ich weiß ich konnte irgendwie die Geschichte dieser Welt nicht fühlen. Es war eher so, wir brauchen mal ein bisschen Stadt, wir brauchen aber auch ein bisschen Natur und dann noch ein paar Ruinen, damit wir verschiedene Kampforte haben können. Und eine Brücke wäre auch noch nett.
Ja, es hätte im
Aber bedenkt
Prinzip
man das?
auch jeder beliebige andere Planet sein können, auf dem du dieses Terrain irgendwo zusammenwirfst. Was ich auch nach wie vor verwirrend finde, Jannix ist der Planet und mal wieder der Stadtname. Das nervt mich, weil jedes Mal ich mir in Jannix und auf Jannix und
Um Chenix
wir
herum.
sehen ja auch, genau, wir sehen ja auch nur die Stadt und halt ein paar Ruinen drumherum, die conveniently dann da sind, nachdem wir davor, ich glaube, erst als Daki und Devon die Stadt verlassen wollen, hören wir, dass es da Ruinen gibt. Davor sieht man nur die unterhalb der Stadt, aber nicht so schön praktisch außerhalb mit einem kleinen Wäldchen. Aber vom Rest des Planeten gefühlt ist ja, also hören wir nichts, wissen auch nicht, gibt es da nur diese eine Stadt, gibt es noch was anderes oder ist das quasi dieser eine Krater mit Inhalt? Das macht es dann halt auch nicht so ganz greifbar. Und ich fand dann tatsächlich auch die ganze Syndikatssache hat es ein bisschen, das fand ich unglaubwürdig dargestellt, weil gefühlt gibt es da ja nur zwei Syndikate. Wenn man der Serie so folgt, laut Comic gibt es mehr. Aber wir haben es ja eigentlich nur mit Nicodemus mal zu tun und dann mit Wario. Und gefühlt danach ist die Unterwelt passé. Dann hört man nichts mehr. Niemand, der das irgendwie übernimmt, der sich da breit machen will, nichts.
Ja, weil Maul da ist, die haben alle Angst. Und das Imperium greift durch. Das sehen wir nur nicht. Das ist eine neue Serie.
Oh nein.
Tales from the Underworld, Season 2.
Ja.
Und dann geht es um die Unterwelt von Chenix, die dann panisch wird, weil das Imperium plötzlich aufkreuzt. Ja, also wie gesagt, das ist so, für mich fehlt da so die Handlung des Planeten an sich. Wie du schon sagst, im Comic gibt es da wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontext noch. Hier ist es eher.
Wir wissen im Comic, dass Kulisse. Es mehr gibt, aber so wirklich viel mehr wird uns jetzt auch nicht demonstriert, muss ich sagen.
Okay.
Auch da fehlen dann die restlichen Syndikate, von denen die Rede ist, dass sich die streiten und man deshalb ja eine Balance braucht. Aber zu sehen sind sie nicht.
Gut, wie sieht's denn mit Mauls Rache aus oder sein Zielen nach Rache? Du hast ja schon die kleine Syndikatsfehde zu Beginn angesprochen, die ja alles ein bisschen lostritt und dass Maul nicht sonderlich subtil vorgeht. Die Pikes haben auch noch einen kurzen Gastauftritt. Wie läuft es ab? Was hat er da eigentlich vor?
Naja, ganz simpel gesagt, Plan A ist, ich möchte mich rächen und jeder, der mich verraten hat, der muss leiden. Und Plan B, wenn ich gleich dabei bin, baue ich mir mein Schattenkollektiv wieder auf. Und am besten beides gleichzeitig. Allerdings muss ich sagen, für jemanden wie Maul, wie du schon gesagt hast, das subtil ist jetzt. Also ich habe am Anfang gedacht, was ist los mit ihm? Machen wir jetzt hier jede Folge einen Walk-like-Vader-Gang? Wir schnetzeln uns durch einen x-beliebigen Gang durch, weil wir uns gerade rächen. Egal, ob wir uns damit allen zeigen oder nicht. Also irgendwie, ich verstehe den Rachegedanken, gerade bei jemandem wie Maul. Fair enough, okay. Aber die Art und Weise, wie er vorgeht, ist, finde ich, gerade wenn man bedenkt, wie er sich noch in Clone Wars gezeigt hat und wie berechnend er da war, stellenweise genau, also komplett unvorstellbar und unverständlich. So sehr, dass ja sogar seine eigenen Leute, selbst Brooke, irgendwann so fragt, haltet ihr das jetzt wirklich für sinnvoll, mein Lord? Oder? Und von daher, eine Zeit lang war es okay und dann so ab der Mitte der Staffel dachte ich mir, ja, Maul weiß selber nicht so ganz, was er jetzt nun möchte.
Ja, ich fand auch gleich zu Beginn den Scope irgendwie strange, also auch die Reaktion, also dieses Überfallen der Polizeistation, wo man dann gleich am Anfang, man sieht es immer nur so angedeutet, es wird nie explizit gezeigt, aber da sterben ja offensichtlich auch menschliche Officers. Zumindest so wie da diese Gatling-Guns immer in alle möglichen Richtungen gehalten werden von Mauls beiden Sabrak-Verbündeten. Und das wird so irgendwie nur, also dann stellen wir ein paar Stühle wieder hin, so in der nächsten Folge und sagen, ja, jetzt war blöd, jetzt wurden wir überfallen. Naja, jetzt müssen wir Maul jagen. Aber wir sagen immer noch nicht den Autoritäten Bescheid. Also jetzt in dem Fall jetzt dem Imperium. Also ich meine, so blöd es klingt, aber da war ja Tubuz fast schon der Vernünftigste von dem ganzen Haufen.
Ja, zumindest hätte man halt, ich weiß nicht, zumindest ist halt dieser Scope von wegen, dass Lawson und Tubuz quasi immer alleine das machen, bis sie halt gerade ein Einsatzteam akut brauchen. Das war wirklich hochgradig bescheuert. Also ich mag Lawson, ja, ich mag auch Tubuz, aber und ich kann auch verstehen, dass Lawson sagt, nee, ich möchte nicht, dass das Imperium gerufen wird, weil wir wissen, alles wird scheiße dann. Aber dazwischen ist halt doch sehr viel Spanne an Möglichkeiten, die nicht genutzt werden.
Aber die Serie hat ja auch nur 10 Folgen und in den 10 Folgen muss sie ja dahin kommen, wo sie gerne hin möchte. Deswegen geht es dann leider manchmal etwas zu schnell und an anderen Stellen wieder zu langsam.
Ich wollte gerade sagen, hätten wir einfach zweimal Brückenkampf streichen können, oder?
Ein Gang weniger. Die Gruppe um Maul selber, weil die sind ja auch interessante Gestalten.
Ja.
Also, ganz ehrlich, kam diese Zavrak schon vorher vor?
Nein.
Namentlich? Weil was geht denn mit denen ab? Ich habe echt im ersten Moment gedacht, in welcher Slapstick-Komödie sind wir jetzt gelandet? Da, als der eine, was sagt der da von wegen, ich glaube, bei mir ist irgendwas kaputt gegangen oder so. Ich weiß nicht mehr, was genau er gesagt hat. Aber der wie so ein quasi Berserker da rumeiert, weil er irgendwas auf die Mütze bekommen hat und sich noch darüber freut oder das weglacht. Ich so, was ist das hier? Und später versucht man uns Tragik zu vermitteln, weil sie nacheinander dann draufgehen. Das hat für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Die zwei.
Nee, aber es war doch tragisch.
Fandest du? Oder war das die Ironie?
Weiß ich nicht. Also ich fand es schon traurig. Die haben ja so
tragisch
so geschrieben, Brother! Und dann war er tot.
Das Tragischste, und das hat mich wirklich zerstört für den Abend, falls wir so früh darüber schon sprechen können, ist ja allerdings das Ende von Spybot gewesen. Genau, jetzt habe ich schon einen deutschen Versprecher gehabt, weil ich weinen musste. Genau, weil der ist ja wirklich klasse. Also grundsätzlich, ja, was ich bei Mauls Mannschaft generell ein bisschen doof finde, ist, wie du schon eben gemeint hast zu den Zabrak, die kamen nie irgendwo vor, dass uns all diese Figuren, diese illustren Gestalten einfach hingestellt werden. Also die haben offensichtlich Vorgeschichte mit Maul, aber davon haben wir nichts gesehen, weil wir die nie kannten in Clone Wars. Außer halt jetzt Rook Cast, die ja irgendwie in dem Comic in So Dathomirs ihr Debüt feierte. Aber all diese anderen Gestalten, die NPC-Mandalorianer und eben die Spybot halt und die Zabrak.
Genau. Keine Farbe,
die
nichts.
Hatten, die hatten zwar alle ihre Charakterposter, so, ne? Aber trotzdem konnten wir mit ihnen noch nichts anfangen. Und deswegen hat auch dann, wo sie alle in Folge 9 das Zeitliche segneten, nicht funktioniert emotional. Aber Spybot ist wirklich ein toller, lustiger Droide. Ich glaube, KatzenliebhaberInnen können alle damit matchen. In den Szenen zumindest, in denen er nichts Spybot-mäßiges tut, sondern indem er einfach mit Maul kuschelt und halb schnurrt. Und dann gibt es diese Szene, wo er Riley über diesen Fluss fährt und sagt, no touching, no touching. So, das ist so dieses super süße Katzenverhalten. Und als der erste Bruder ihn dann erwischt und er noch Master sagt und dann da reinfällt, das fand ich wirklich so schlimm wie seit den traurigsten Klontoden in den frühen Clone Wars Staffeln, wo man noch 10 Jahre alt war, nichts mehr.
Okay. Krass. Ja, Droiden haben auch mehr Mitgefühl verdient, genauso wie Katzen. Das passt von der. Die Sabraks, die waren cringe, die können sterben, aber der Spybot, der muss leben. Ja, bei der illustren Gruppe schließt sich auch Lutivario an. Was ist denn mit dem eigentlich? Also, ich meine, das war ja dann so der.
Aber der hat's geschafft, finde ich, dass der. Ich dachte erst, oh Gott, der wird total nervig. Aber irgendwie, also so in den ersten Folgen, wo er halt einfach nur so in Gefangenschaft vor sich rumdümpelt, ist er wirklich halt das Typische, macht sein Maul auf und klopft große Sprüche und geht einem auf den Sack. Mhm. Aber irgendwann wird er dann halt auch, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber er wird zumindest insofern erträglich und auch spaßig, weil er hat ja schon später Optionen, dass er einfach geht. Und er nutzt die aber nicht. Er hängt dann einfach da unten rum und macht halt mit. Klar, er hofft sich auch noch ein Stück vom Kuchen dann. Aber ich meine, am Ende sogar, auch zum eigenen Nutzen, aber trotzdem riskiert er ja sein eigenes Leben, dass sie noch vom Planeten kommen. Und normal würde man erwarten, ach, der schmuggelt sich einfach schnell an Bord und husch, weg. Also irgendwie wächst einem der trotzdem, vielleicht nicht ans Herz, aber er wird zumindest sympathisch so ein
naja, bisschen. Er ist am Ende trotzdem der Erste, der auf dem Schiff ist. Also, ne?
Ja, natürlich. Ich sage also nicht, gleich. Dass er nicht für sich selber.
Der ist doch da hinten, der kommt gleich. Ich bin schon mal drin. Danke, Dryden. Ja. Also ich fand den ab dem Moment lustig, wo er von Rookcast geholt wird. Und den fragt, hört er eigentlich nie auf zu reden? Und er sagt, ja, ich habe es mal versucht, aber dann habe ich gedacht, nee, ist ja langweilig, wenn ich nicht rede. Deswegen, ja. Also das. Die Figur hat sehr gut für mich funktioniert. Ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus, Lukas?
Ja, ich fand ihn tatsächlich instant witzig. Also, ich musste nicht mal warm werden. Er trat auf und ich dachte direkt, oh mein Gott, du bist iconic. Ich liebe es. Ich liebe es, wie der einfach nur am Plappern ist und am übermäßigen Plappern. Und wo es dann eben diesen Showdown gab mit Demis, dachte ich direkt, oh bitte nicht Wario, bitte lass Wario jetzt am Leben. Und so kam es ja dann auch zum Glück und ich habe mir gedacht, Wario, je länger der erhalten bleibt, desto besser. Weil er auch, finde ich, mit Spybot eben zusammen das einzige wirklich echte Comedy-Element in der Serie ist, was aber auch vollkommen reicht und funktioniert. Also
ja,
die bilden so einen wunderschönen
Ansatz.
Ja, das stimmt auch. Aber zumindest so auf der, bitte?
Ja, aus Dummheit und Naivität, meinte ich, bei Two Boots.
Ja, aber so in erster Linie eben auf Seiten der Bösen, sage ich jetzt mal, also eher in den, wo es dunkel und ernst und brutal und tödlich zugeht, dass du dann da eben diese beiden Lichtblicke hast, die einfach so sind, wie sie sind und dadurch den Humor halt auch nicht erzwingen, wie, okay, jetzt brauchen wir einen Cartoon-Joke. Nö, da ist einfach Wario und der ist witzig. So, und er ist einfach, wie er ist. Und das finde ich super. Also ich finde den iconic jetzt schon.
Weil ich fand auch schon mutig die Darstellung von ihm. Also ja. Klar, man hat schon auch vielleicht vorher zum Beispiel in der Comic-Vorschau auch gesehen, wie der aussieht. Und konnte sich denken, okay, der benutzt halt so einen Druidenanzug quasi, so Cyborg-mäßig. Aber der Mut dann, ihn auch keinen Ersatz finden zu lassen, sondern den Rest der Serie tatsächlich auf seinen kleinen kurzen Beinchen rumhoppeln zu lassen, das fand ich gut. War stark.
Ja, macht ihn aber auch gleich knuffiger.
Ja, das stimmt. Aber und dann immer noch so ein großes Maul habe.
Ja, zu Recht, er ist immer ein Crime Lord. Ja. Also den Comlink benutzt und so. Das kann abgehört werden, das ist verschlüsselt, ich bin immerhin ein Schmuggler. fand ich sehr gut. Ja, also der konnte einiges, hat ein paar gute Szenen. Der war auch auf Deutsch sehr gut synchronisiert übrigens. Das kann ich jetzt immer mal so ein bisschen einwerfen hier, wenn mir so auf Deutsch gefallen
hat. Mach das, ich werde es nie erfahren. Nur was du jetzt sagst.
Ja. Zum Beispiel eine Figur, die ich auf Englisch wesentlich besser fand, war Eko Diodaki.
Wer hat sich denn diesen Namen bitte ausgedacht? Wer dachte sich, das ist der Name, den wir brauchen?
Ein Name Generator,
glaube ich. Ich dachte, die wollen uns verarschen. Das klingt, als hätte jemand den wirklich einfach nur veräppeln wollen.
Echt? Ich find's Star Wars-y. Ich finde der Name passt. Der passt ins Bild. So kann ein Alien Star Wars Jedi-Meister heißen. Doch.
Aber dann hast du da lieber halt Devin. Das ist so wie Kevin und sonst wer.
Das reimt sich auf Talon. Devin reimt sich auf Talon. Ich meine ja nur.
Wird Devin Talon, Lukas, wenn du das schon aufmachst, musst du das
fast auch hinbauen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Legacy nie gelesen. Ich hoffe es.
Ich auch nicht.
Ich hoffe es und ich hoffe vor allem, dass sie uns noch erhalten bleibt. Also, dass sie Mauls Ende in Rebels überlebt und möglicherweise dann nochmal in einer ganz anderen Ära als Schurken auftreten darf, die sich vielleicht auch sogar Talon nennt. Bitte? Achso, du meinst, sie ist nicht anwesend. Ja, aber Ahsoka hat ja auch die Originaltrilogie verschlafen.
Deswegen meine ich, also das spricht ja dafür, dass sie wird zumindest nicht bei Maul draufgehen.
Genau.
Ins Mauls finalen Kampf.
Genau, vielleicht dann kann Devin auch
vielleicht denken wir uns bis dahin noch einen neuen Großadmiral aus, der wieder woanders verschollen ist und bei dem chillt sie dann rum.
Das wäre langweilig.
Irgendwie aber er zurückgekehrt.
Ja.
Aber insgesamt zum Thema Devin, ich finde, an sich finde ich sie noch ein bisschen blass. Also ein bisschen Charakter.
Weil sie nicht ganz so stark rot ist.
Mache ja, ich sonst ich die diese Jokes zumindest?
Ja, Entschuldigung, ich so wollte halt mal ausprobieren.
Okay, nur zu. Ich lass das heute lieber. Einerseits finde ich, ist die Entwicklung über die Staffel ganz gut gebaut, wie sie eben schon am Anfang beginnt und dann immer weiter sich vom Licht entfernt. Und warum das so ist und vor allem, wie das dann auch gipfelt, das finde ich schon recht gelungen. Aber darüber hinaus, also über diese eine Emotion und vielleicht das bisschen Flirt mit Riley, finde ich den Charakter insgesamt noch ein bisschen, farblos.
Aber hat es...
Also, da fehlt noch ein bisschen Unterbau, finde ich.
Aber hat das, also, hast du wirklich gefühlt, dass die Schritt für Schritt zur dunklen Seite kommt? Ich habe immer das Gefühl gehabt, die hat alles Mögliche abgeblockt, bis dann ihr Meister ein Lichtschwert im Bauch oder in der Schulter hatte. Und dann war es so von jetzt auf gleich so Snap.
Nee, ich finde, man sah das schon, aber ich habe ein ähnliches Problem wie du damit gehabt, Tobi. Für mich war das auch ein Tell, don't show. Also ich hatte das Gefühl, die Serie möchte mir das andauern vermitteln, von wegen, oh, guck mal, jetzt schaut sie wieder, jetzt überlegt sie wieder und jetzt seufzt sie wieder und überlegt. Also ich fand halt, ich sehe, wo die Entwicklung hingehen soll. Also dass uns das auch so gezeigt werden soll. Aber es war ein bisschen mittelmäßig umgesetzt, meiner Meinung nach. Auch der ausschlaggebende Punkt überhaupt, wie das in Bewegung gesetzt wird. Es ist eine Animationsserie in erster Reihe für Jugendliche und Kinder, aber eine Jedi, die es nicht schafft zu fehlen, ist... Leute, dann wendet man halt einen Gedankentrick von mir aus an.
Vor allem, das ist doch schon die Ezra-Origin-Story. Du kannst doch nicht einfach die gleiche nochmal bringen. Also ich meine, wie kreativlos kann man denn sein?
Maul versucht Ezra auch auf dieselbe Weise auf seine Seite zu ziehen. Also
Jetzt wissen wir, wo er es her hat. Ja.
Es war ja auch der, also ich sehe ja solche Star-Wars-Coincidences immer einfach mit, ja, es war halt einfach der Wille der Macht, dass sich Maul und Devin begegnen müssen. Und deswegen ging das Stehlen so schief. Genau. So einfach.
Ja, aber da hätte man ja auch einen anderen Grund irgendwie finden können, die einzubuchten und nicht sie lässt. Vor allem, sie kann ja sogar stehlen, sie schafft das so, aber sie wird ja dann angerempelt und lässt es dann fallen. Also das ist ja noch peinlicher. Weißt du, du bist der perfekt ausgebildete Jedi und kannst super stehlen, ohne dass es jemand merkt. Aber wenn dich ein Druide anrempelt, dann verlierst du die Kontenance. Also,
und sie hat Order 66 überlebt. Das ist ja auch ist nicht ohne. Ja.
Wahrscheinlich auf einem Planeten, wo keine Republik war.
Mhm. Naja. Das würde ich ja gerne nochmal sehen in einem Flashback in Staffel 2. Das wäre auch eine gute Gelegenheit.
Ja, aber vorher würde ich die Story erstmal in einem Comic erzählen lassen, um sie dann in der Serie anders zu erzählen.
Ganz genau. Dave Filoni-Style.
Ja. Created by Dave Filoni. Hat euch die Meister-Schüler-Beziehung gepasst oder war das eher so?
Standard. Also, okay. Ich fand es ja, es war jetzt nicht unglaubwürdig.
Also nicht so Begleitpersonen im Pflegeheim mäßig, sondern.
Nee, also ich fand es schon in Ordnung. Auch wenn ja spätestens als Iko Diodaki dann auch was abkriegt, wird es wirklich so ein bisschen begleitet, den alten Herrn mal. Ja. Aber es ist halt was man auch schon 15 Mal gesehen hat. Das hat man, und das schon in den jetzt nicht mehr kanonischen Comics war das schon, in Dark Times. Da hast du auch schon die Version von, oh, die Padawan-Schülerin und ihr alter Meister, haha, wir müssen uns verstecken. Ist halt hier ein sehr, sehr, ja, einfaches Trope, das genutzt wird. Ich meine, ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil es war ein offensichtliches Mittel zum Zweck, um die Charaktere irgendwie einzuführen. Und durch den Rest der Staffel wurden sie zumindest noch so weit interessant, dass es, ja, das war für mich jetzt in Ordnung. Kam ich mit klar.
Weil man es eben auch schon 15 Mal gesehen hat, hat es gereicht, einfach ein paar Schlüsselsätze oder Schlüsselinszenierungen zu haben in den Szenen. Und da war direkt klar, okay, das ist so eine Beziehung, das ist vertraut, das verstehen wir. Wodurch man sich allerdings es auch leicht gemacht hat, dass man es uns nicht mehr anderweitig klar machen musste. Also, wir kennen es und deswegen hier, nimm es einfach und fertig. Also, da fand ich besser als die Beziehung oder sagen wir ein bisschen tiefgehender, dass man Meister Daki das Jedi-Meister-Sein durch und durch abkauft. Also das war schon von der Art, wie er spricht, was er sagt. Gut, da waren auch ein paar bekannte Zitate dabei, aber das war schon ganz gut, dass man eben dem Kerl, dem Dinosaurier, das Jedi-Meistertum auch abgekauft hat. Ja. Vor allem auf Englisch.
Yoda auf Wish bestellt.
Yoda mit Grammatik.
Yoda trifft die Dinos.
Ja. Oh mein Gott.
Fast ja, ist ja auch Disney.
Genau. Halt Puppenspiel, genau.
Ja. Kommen wir zu Brenda Lawson, der Name ist Programm. Ja, Lukas, was ist denn mit dem? Der ist ja, also, ich meine, der Name ist ja schon mal absolute, ich weiß nicht, was man sagen soll. Top-Tier, also Lawson, der Gesetzeshüter. Also, so wie zum Thema klingende Namen. Ich habe ja schon die ganze Zeit geguckt. Fun Fact mit Luti Vario, vielleicht Luti von Luten, also ne? Und Demis, so mit Demise, also Niedergang vielleicht, keine Ahnung. Also vielleicht sind das auch so Ideen, die dahinter stecken. Bei Iko Diodaki habe ich aufgegeben. Aber genau, Brenda Lawson.
Ja, ist fast schon der Main-Character der Staffel, würde ich sagen. Also fast etwas mehr, als es der Titelcharakter selbst ist. Zumindest in reiner Screen-Time und mit seinen Sätzen. Ja, eigentlich eine recht spannende Figur, weil wir haben zwar immer Sturmtruppen oder zur Zeit der Klonkrieger haben wir ja noch die Jedi-Ritter als Hüter des Friedens, aber wir haben mit echter Polizeiarbeit in der Galaxis, abgesehen jetzt hier von dem großen Ahsoka-Arc in Staffel 5, nie wirklich die Polizei als Setting gehabt bei Star Wars. Mhm. Und dadurch bringt die Figur, auch wenn er selber eben ja, dieser klassische amerikanische Familienvater ist, wie man ihn seit den 70ern in Hollywood-Filmen hat als Main Character, bringt da eben mal eine Prise Neues in die Serie, die sonst so viel Bekanntes wieder nutzt.
Ja, aber er wurde ein bisschen vokisiert, er ist alleinerziehend. Das ist ganz wichtig.
Ja. Vater und Söhne. Star Wars ist ja seit jeher eine Geschichte über Familie und über Väter und deswegen ist das ja auch in der besten Tradition mal ein bisschen anders. Mhm. Genau. Und der Charakter trägt es dann halt ein bisschen. Er steht eigentlich auf der anderen Seite als Maul. Das ändert sich dann beim großen Wendepunkt in der Mitte der Staffel und am Ende findet er dann eben sein Schicksal oder auch nicht. Genau.
Glaube ich nicht.
Ja.
Man sieht es
nicht. Dafür war es zu neblig. Ne?
Ja, genau. Dafür war zu viel Nebel. Man hat die Leiche nicht gesehen. Der kommt wieder. Keine Frage. Noch ist nicht aller Tage oder so ähnlich. Ja, ich fand diese Detective Work in der ersten Hälfte der Serie auch sehr spannend. Also, dass man so ein bisschen anderen Ansatz hat, eben nicht pure Gewalt und die Effizienz des Imperiums, sondern so ein paar Local Authorities, die dann gucken, ja, wir müssen jetzt hier einen Fall aufklären. Hol uns den Cuff, Two Boots, es geht los. Na, so hat irgendwie was Neues reingebracht in Star Wars, aber halt trotzdem modernisiert, dass halt die ganzen Kollegen, die man hat, Druiden sind.
Ja, das war, ich fand auch Lawson so von der Darstellung her, ich meine, ja, wie ihr schon gesagt habt, das ist jetzt nicht ein neuer Charaktertyp, der alleinerziehende, sehr nachdenkliche Gesetzeshüter, der aber trotzdem mit dem Gesetz hadert, also wie man es anwendet am besten, ist jetzt nicht neu. Aber ich fand gerade weil er zum Beispiel Ducky auch sofort vertraut. gut, ich würde nicht unbedingt einem Stalker gleich vertrauen, aber ich heiße auch nicht Brenda Lawson. Und vor allem, wie er sich, ich finde es immer bezeichnend, wie sich Charaktere gegenüber Druiden verhalten. Hm. Und dieses Gespann einfach, das hatte so ein bisschen Cassian Andor und K2-Energie, die beiden. Nur, absolut, dass Two Boots halt mit der Gewalttätigkeit eines K2 nicht mithalten kann und auch nicht mithalten sollte, weil dann wird, glaube ich, ziemlich viel Falsches kaputt gehen. Und leider kann ich bei Richard Ayoade nicht mehr, den kann ich nicht ernst nehmen einfach. Also Two Boots konnte ich irgendwann einfach nicht mehr ernst nehmen. Weil der für mich auch, der war zu dumm. Also tut mir leid, aber ich verstehe, okay, das Protokoll verlangt, dass wir jetzt die Imperialen holen. Aber wenn dein langjähriger Partner, dem du vertraust, mit dem du sogar pseudomäßig Kaff trinkst, auch wenn du keinen Kaff trinken kannst, und dessen Kind du kennst und quasi seit der Geburt schon kennst, so wird es einem ja verkauft, und dann denkst du dir, na nö, mein Protokoll sagt, ich rufe die Imperialen, ich rufe sie jetzt. Ich fand es schade, weil das hat in dem Moment für mich überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, das aber war ist zu das, platt. Ist es vielleicht, also es ist platt, aber ist es dann nicht vielleicht trotzdem die Tragik eines Druiden-Daseins? Also er kann ja gar nicht
anders. Ja, aber davor wird er uns ja als so anders verkauft.
Da gab es halt noch nie einen Grund,
das Imperium zu rufen. Und er kann sich ja auch später entscheiden.
Später, ja.
Ich fand, das hat die Fallhöhe höher gemacht und die Entwicklung, die er in der zweiten Hälfte der Staffel macht. Hm. Sodass er dann doch sich gegen die Autoritäten auflehnt und gesetzeswidrig handelt. Also das ist durch diesen tiefen Fall erst möglich geworden, fand ich.
Ja.
Das schon. Also da stimme ich zu. Ich fand nur den Fall ein bisschen zu platt.
Ja, hat schon hier und da seine Blatt-Tüten. Aber wie gesagt, ich finde halt interessant, wir betrachten hier Druiden dann immer sehr vermenschlicht im Star-Wars-Kontext. Aber du siehst ja das Spiel bei 3PO auch, nach Episode 3, wenn er dann einfach gelöscht wird oder der Speicher gelöscht wird, dann ist halt das weg. Bei R2 jetzt nicht zum Beispiel. Und dann ist es halt so. Aber er ist halt immer noch wir vermenschlichen ihn halt immer noch so. Und so ist es bei ihm halt auch. Ich finde, das ist eigentlich ein spannender Kontrast zu, natürlich mag ich meinen Commander, aber mein Protokoll sagt mir, dass das, was ich jetzt tue, das Richtige ist. Und er würde es ja dann auch erkennen. Also er versucht ja dann immer, die anderen davon zu überzeugen, dass das eine super Idee war. Und dann handelt aber das Imperium, glaube ich, nicht so, wie er es erwartet oder wie es sein sollte. Weil er ja zum Beispiel, weil das Imperium beispielsweise die Chief umbringt, vermeintlich, wir wissen es nicht, ja, aber gehen wir davon aus. und eben den Sohn gefangen nimmt und der andere ihn so unfreundlich behandelt und so. Und dann merkt er, vielleicht war das dann doch nicht die richtige Idee. Ich muss jetzt wieder meine Programmierung anpassen, so ein bisschen.
Also aber das ist auch halt eine ganz...
So unterschiedliche Level, wo das dann bei ihm greift. Weil, ja, ich weiß, das ist jetzt der Comic, nicht die Serie. Da hat er das gleiche Problem. Also jetzt nicht auf dem Level, aber so von wegen, ja, wir brauchen noch Backup, ja, wir brauchen doch die, oh, wir sollen noch die informieren. Und da hört er aber immer noch dauernd auf Lawson und macht's nicht. Also die Subroutine greift anscheinend erst, wenn genug Druck da ist.
Ich finde die Message dahinter jetzt, wo wir aber darüber sprechen, auch schön, dass egal wie, in Anführungszeichen, programmiert du bist und wie du gewisse Wahrheiten und gewisse Formeln nicht aus dir rausbekommst, wenn der Griff von Faschismus hart genug wird, dann wirst du selbst dann dich auflehnen und es erkennen, was richtig ist. Und das, das finde ich gerade, ist ein schöner Gedanke.
Also du meinst ja, jetzt, wenn die Faust eng genug geschlungen wird, dann... Trotz.
Genau, dann merkt selbst dessen Natur es liegt, dafür programmiert zu sein, dass das falsch ist. Ja, und dass dass man anders handeln muss, selbst der Droide. Und dann sollte das bei Menschen ja natürlich ein leichtes sein, wenn das schon so ist. Aber da werde ich jetzt sehr theoretisch.
Ich finde, man hat dieses Two-Boots-Ding relativ spät erklärt, ne? Also auch der Name.
Ja.
In der Serie jetzt. Mit dem,
Im Comic wurde es auch nicht thematisiert, so, weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also ohne die Serie, glaube ich, wüsste ich immer noch nicht, warum Matu Boots heißt.
Nee, man hat die Stiefel halt, erst prominent gesehen, als sie weg sollten. Ja.
Genau, man hat die Stiefel erst gesehen, als es zu spät war sozusagen. Und dann sagt er nochmal irgendwann, sie hat mich erkannt, obwohl ich keine Stiefel trage. Okay. Ja. Wir haben aber auf der anderen Seite andere, sagen wir mal, Autoritäten, die polizeiähnlich sind, Sondereinsatzkommando ähnlich, und zwar die Inquisition. Und die kennen wir ja nun schon sehr gut. Kommt am Ende der vierten Folge und ja, Lukas, was hat es für dich bedeutet dann so? Also wie hast du dann ab dann die Serie wahrgenommen, ab Folge 5 sozusagen, als es dann diesen Kipppunkt gab von wir bleiben bei einer lokalen Bedrohung hin zu wir sind jetzt, das Imperium ist hier.
Ja, also erstmal bedeutet es, dass Maul Lichtschwert-Kontrahenten bekommt.
Hm.
Also, dass er jetzt wirklich ernstzunehmende Gegner kriegt, mit denen...
Hallo, er hat in der Folge 4 schon gegen Jedi gekämpft.
Duellieren können.
Ja, also wirklich? Ja. Möchtest du jetzt Iko Diodaki hier...
Echt mal?
Einfach
ja, aber die sind ja nur Gegner auf Zeit gewesen. Die sind ja eher Verbündete durch die Umstände. In dem Moment wurde die Serie halt zu dem, was schon die letzten beiden großen Animationsserien waren, nämlich kleine Gruppe, bunt zusammengewürfelt, unterschiedliche Charaktere, wird vom Imperium gejagt und muss sich verstecken und muss flüchten und muss Sturmtruppen noch und nöcher niederschießen. Das ist halt das Rebels- und Bad Batch-Szenario gewesen. Ein Kind mit drin, hatten wir auch bei allen dreien. So, und da ging die Serie dann wieder... Und da ging die Serie dann eben wieder ihre vertrauten Wege und verließ und leider diese Druiden. Doch relativ... Bitte?
Und einen knuffigen Druiden.
Genau, und ein knuffiger Druide. Aber damit ging dann die Serie halt wieder die Wege, die man seit jeher kennt und war halt nicht mehr so frisch, zumindest vom Setting her, wie es die ersten vier Folgen waren, die einfach wirkten, als ob man einen der geilsten Clone Wars Handlungsstränge weitererzählt mit neuen Folgen. Hm. Also quasi als neuer Mehrteiler, der so auch Clone Wars 8 hätte sein können. Genau, und das fand ich erst ein bisschen schade und dadurch hat die Serie dann auch Luft verloren auf der Hälfte für mich, wenn auch eben nicht viel. Allerdings mag ich an sich immer, wenn Inquisitoren auftauchen. Ich finde die cool, ich finde die seit sie in Rebels eingeführt wurden cool, ich finde die auch in Fallen Order cool, in Obi-Wan Kenobi finde ich sie uncool, aber aber es sind halt tolle Designs. So die schwarzen Mäntel, die roten Klingen. Und dann nimmt man jetzt hier eben zwei Inquisitoren, die, und das ist positiv, geile Designs haben und wenig zu sehen waren bisher, die aber und das ist negativ, beide zu einem späteren Zeitpunkt von Ahsoka niedergestreckt werden. Und das nimmt natürlich Spannung raus, wenn hier klar ist, okay, wir wissen, der Titelcharakter kommt durch, toll. Und jetzt kommen Inquisitoren und wir wissen, beide kommen durch. Ja, das ist dann ein bisschen schade.
Siehst du, in dem Fall hilft partielle Amnesie. Ich habe nämlich keinen von beiden mehr im Kopf gehabt.
War Marok dann nicht schon Geist bei... Nee, da war er noch echt, ne? Und dann später war er ein Geist bei der Soccer-Serie.
Also ich dachte, ja, das würde die Staffel... Genau, ich dachte, das wird die Staffel erklären, hat sie aber nicht.
Wir brauchen ja noch eine zweite Staffel.
Ja.
Allerdings ist der elfte Bruder, a.k.a. Crow, auch ein grauer Nebel.
Nein.
Warum lacht ihr?
Ich glaube, wir
Gott,
haben
ich
jetzt...
Ich habe diese Verbindung nicht an gezogen.
Also, wir haben, glaube ich, an den Rapper gerade gedacht und du aber an die Krähe.
Ja, aber das ist auch sein offizieller Beiname tatsächlich. Okay. Aber okay, ja, gut, er trägt eine Maske. Also, er trägt eine weiße Maske mit schwarzen Applikationen, also fair. ja, jetzt könnte man die Handlung von Maul bestimmt auch in Crow-Songs wiedergeben, ja, mit den richtigen ausgetauschten Wörtern. Aber gut, der wird ja in Geschichten der Jedi von Ahsoka erledigt und da kommt dann auch grüner Nebel raus. Also vielleicht, ganz vielleicht, geht es in Staffel 2 nach Dathomir und die beiden kommen mit und werden da irgendwie zu Tode kommen und dann als grüner Nebel mit Hexenmagie wiederbelebt, wer weiß.
Mhm.
Es gibt noch ein anderes Detail, aus dem man Spoiler ziehen kann, wenn es schon um die Inquisitoren geht, nämlich...
Mach, hau raus.
Mauls Lichtschwert.
Hm.
Zerstört Obi-Wan in Episode 1. In Clone Wars hat er dann nur noch die obere Hälfte davon. Die untere ging scheinbar auf Naboo verloren. Dann hat er das Dunkelschwert, genau. Und dann hat er in Clone Wars 7 sein altes Schwert mit einem neuen Aufsatz als Doppelklinge dann. So. Also das heißt, das ist die eine Hälfte ist das alte und die andere Hälfte ist ein neues. Dieses Schwert hat er auch so in Maul Shadowlord. Und am Ende der Staffel gibt er ja seine obere, die alte Hälfte an Devin. In Solo und Rebels hat allerdings Maul ein komplett neues Doppellichtschwert und ein Teil davon ist ein abgebrochener Ring von einem Inquisitorenlichtschwert. Und das ist das Schwert, mit dem er auch dann noch gegen Obi-Wan kämpft, seinen allerletzten Kampf. So, das bedeutet, irgendwie in dieser Serie, und ich hatte gehofft, es passiert schon in Staffel 1, weil wir ja wussten in den Trailern, dass die Inquisitoren vorkommen, kriegt dieses Schwert eine Origin. Das ist bisher noch nicht passiert, wir wissen aber, es wird passieren. Also Spoilerwarnung für Staffel 2, aber jetzt ist es zu spät.
Sie hätten gewarnt werden können, wenn wir es vorher erwähnt hätten.
Genau.
Aber leider nicht. Also, Theo, partielle Amnesie. Wie du sagtest, ne? Vergesst einfach, dass wir darüber gesprochen haben.
Also, deswegen tatsächlich aber fand ich, war für mich der Auftritt von Marok, als er das erste Mal da unheilvoll in Erscheinung tritt, auch stark umgesetzt. Ich dachte mir echt, oh shit, nein. Und auch diese ganzen Verhöre. Wir haben jetzt... Ich weiß, das ist jetzt wieder der Comic. Da kommt auch schon eins vor von so einem Lokalinspektor. Das heißt, da kannte ich den Raum schon her. Da war das so, ja, halt so ein Vollidiot. Und dann hast du einen Inquisitor und es wird nichts gezeigt davon. Du erfährst nur später, dass Kleiss woanders hin versetzt wurde. Und du siehst nie, was im Verhör passiert. Genau, im Katzen. Oh Gott. Und das finde ich, ist ein wahnsinnig gutes Mittel, um diese Verhöre bedrohlich wirken zu lassen. Also auch, dass als zum Beispiel der elfte Bruder dann reinkommt und halt wieder mal nichts sagt. Das ist aber ein sehr schönes Mittel, Bedrohung zu zeigen, ohne dass es explizit für uns wird. Also wir müssen jetzt nicht sehen, wie jemand, was weiß ich, wie sich irgendwie geistige Tentakel auf jemanden stürzen. Oder jemand zu Brei geschlagen wird. Nee, die Anwesenheit und wie das gefilmt ist oder wie das animiert ist mit den Inquisitoren reicht, um das beeindruckend wirken zu lassen.
Und gibt denen dann auch ein bisschen Bedrohlichkeit zurück, weil die ja manchmal verloren haben. Also zum Beispiel, wenn sie den Helikopter machen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, du sagst, du findest die schon seit Rebels cool. Also ich meine, da haben die ja den Helikopter gemacht, ne? Also.
Aber erst bei ihrem letzten Auftritt. Davor waren sie Gegner mit roten Lichtschwertern in einer Zeit, in der das sehr selten war. Und das findet man cool als Jugendlicher.
Ja.
Ja.
Ist in Ordnung. Fand ich auch gut. Vor allem der Großinquisitor. Außer in Obi-Wan. Da war er nicht cool, ja. Aber wir drehen uns im Kreis. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Imperium zurückkommen, weil ich fand Folge 3 und 4 deswegen so stark, weil dann nämlich die ganze Zeit mit dieser Angst vor dem Imperium gespielt wurde. Also keiner will die ja haben, ne? Weder Lawson noch die Jedi noch Maul. Aber alle drei sind am Ende irgendwie dafür zuständig, dass sie kommen, wegen ihrem Konflikt. Und das fand ich halt so cool, weil sie halt die ganze Zeit drüber reden, was passiert, wenn und was passieren würde, wenn und so. Das Imperium hier aufkreuzt und dann kreuzt es auf und dann passiert halt genau das. Also dann sieht man, wie schnell in Folge 5 dieses System umgebaut wird und umgekrempelt wird, wie überall Leute ausgetauscht werden und ja, wie das Imperium quasi zu dem Ruf kommt, was es begleitet. Also das fand ich einfach eine coole Idee, das dann auch so in dieser Konsequenz mal zu zeigen, mit Ausgangssperren und plötzlich wird auf der Straße patrouilliert und wird eine groß angelegte Suchaktion gemacht, Leute werden aus dem Weg geräumt, die nicht kooperativ sind und so weiter, ja. Also auch das so auf der
kontrollieren.
Ebene. Ja.
Ja. Es ist ja jeder Bereich von jedem Lebewesen, den sie dann plötzlich kontrollieren. Ja.
Ja, ja und tatsächlich auch, dass auch zum Beispiel Jedi dem halt nicht einfach entkommen können, indem sie, das fand ich wahnsinnig gut, die Stelle, wo Iko Diodaki, ja, ich sag das jetzt jedes Mal, wo er diesen Gedankentrick anwendet und es klappt, aber dummerweise hat halt der Sturmtruppler daneben den nicht abbekommen. Und deswegen fragt er, was machst denn du da für einen Scheiß? Und daran scheitert das. Und das fand ich mal wahnsinnig schön oder wahnsinnig gut gemacht, weil es ist halt logisch, wenn du den Gedankentrick auf einen anwendest und in der Gegend stehen 10 weitere rum, warum sollen die sagen, oh ja, hat sicherlich alles seine Richtigkeit.
Ja. Alright, dann ist die Frage, Imperium kommt. Sie befragen Jedi, aber dann haben wir eben sehr schnell das beliebte Katz-und-Maus-Spiel. Und da die Frage an dich, Theo, war das dann, wir hatten es schon mal kurz angeschnitten, glaube ich, aber war das dann noch originell genug in seiner Darstellung oder hättest du da vielleicht eine Brücke oder eine Giftgrube oder ein Zugtunnel oder ein Hausdach weniger auch getan?
Ja. Definitiv weniger. Es gab Momente, die waren interessant, auch die Konstellation durch Riley, der ist zwar eigentlich eine sehr subtile Figur, aber die für sehr viele Beziehungen zwischen den Figuren halt wahnsinnig wichtig ist, der hält es so ein bisschen noch bei der Stange. Auch das, ja, never split the party, natürlich teilt man sich auf oder wird aufgeteilt, aber es hat sich halt einfach bis zum Gotterbarmen gezogen. Ich hatte irgendwo echt keine Lust mehr. Ja, wir haben jetzt noch so und so viele Folgen. Am Ende kommt wieder irgendwer, es gibt einen großen Kampf. Macht mal schneller. Also das hat sich einfach hin und her gezogen und du hast eigentlich nur noch so geguckt auf der Checkliste, wer muss jetzt in welcher Folge sterben, damit wir irgendwo im Finale sind. Und das finde ich ein bisschen schade, weil stellenweise war es super umgesetzt. Das Maul verliert gegen die Inquisitoren und sich nur noch zu retten weiß, indem er im Prinzip dieses ganze Höhlending auf sich und sie niederstürzen lässt, war super gemacht. Auch wie er sich da rauskämpft und diese Wahnvorstellungen hat, I don't know, und so ein bisschen in seiner Vergangenheit rumgräbt. Habe ich später noch einen Punkt dazu, warum ich das in der Serie irgendwo wieder fehl am Platz finde. Aber für sich war das stark dargestellt. Aber es ist halt leider in einer Litanei von Brücken, Giftbecken und Ruinen und ja, Katz-und-Maus-Spiel, wo es fehl am Platz wirkt irgendwann.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dir ja geschrieben, dass Maul immer besser wird und du meintest, nee, das war scheiße jetzt. Also nicht scheiße, aber übertrieben dargestellt. Aber das war jetzt schwächer, weil jetzt quasi wieder das beginnt, was wir kennen. Was hätte man an deiner Sicht straffen können oder anders machen können bezüglich der Dauerverfolgung?
Oh, gute Frage. Na, was man deutlich früher hätte bringen können, finde ich, ist Crimson Dawn. Die kam nämlich deutlich zu spät. Und vielleicht hätte man statt dieser ewigen Verfolgung dabei bleiben können, nachdem man das Ende der Pikes unter Maul gesehen hatte. Dass man vielleicht diesen Zugriff des Imperiums aus Sicht der Syndikate hat. Oder dass man vielleicht Jannix verlässt direkt, wenn das Imperium kommt. Dann einen zweiten Akt anderswo mit einem anderen Thema erlebt. Und dann nach Jannix zurückkommt, um, keine Ahnung, Riley zu retten oder whatever. Und dann hat man diesen Sprung was seitdem mit Jennix passiert ist. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, es abwechslungsreicher zu machen als dieser Hit and Run durch Neonröhren.
Ja, es war halt, also in der Extremzeit war es halt wirklich so, du sitzt da und siehst halt dann, wie gesagt, den Kampf im Zugtunnel, dann den Kampf von Maul auf dieser Brücke, einmal unterirdisch, dann nochmal den Brückenkampf in der 9. oder 10. Folge, dann, wie gesagt, bei dem Giftbecken in der 9. Folge, also es sind halt immer die gleichen Setups sozusagen, nur halt ein paar veränderte Loyalitäten, also zwischendurch schließen sich ja dann Lawson und Maul und so auch noch zusammen, dass wir dann halt ein bisschen, bisschen andere Zusammenstellung der Gruppe dann ergibt. Und klar, zwischendurch muss man auch mal Riley aus dem Polizeihauptquartier retten und so, das sind alles so ein paar andere Versatzstücke. Also im Großen und Ganzen ist es halt, wie du sagst, dieses Hit-and-Run-Prinzip und man weiß halt leider zu viel. Also man weiß, dass Darkie sterben muss. Das war mir eigentlich relativ klar, bis ich dann irgendwann, aber ich habe immer drauf gewartet und dann irgendwann gedacht, na gut, jetzt werden sie sich auch noch für die letzte Folge aufheben. Das heißt, es war dann ab der 8., 9. auch nicht mehr spannend. Lawson war noch so ein bisschen die Variable, aber das bleibt sie ja jetzt immer noch. Und die anderen sind ja eigentlich erstmal relativ wurscht, also ob jetzt da Rook Hass stirbt oder nicht oder einer der zweiten Sabrak Bad Boys, keine Ahnung, es ist erstmal egal. Also das ist jetzt nichts, wo ich drauf hingefiebert habe oder gedacht habe, boah, das ändert jetzt alles. Und deswegen war dann halt auch von dem Spannungsding her und die zwei Inquisitoren, wie gesagt, können ja eh nicht sterben in unserer Logik. Von daher, ja, war da jetzt nicht so viel Spannung dabei. Devon auch nicht, Maul nicht. Ja, da war Spybot wirklich das Tragischste.
Ja.
Ja, stimmt.
Von dem hätte ich wirklich gerne mehr gesehen. Aber es muss scheinbar narrativ sein, dass Maul seine Crew komplett verliert.
Ja.
Aber
hat er ja einmal schon.
Aber er hat dort die meiste Reaktion gezeigt, ne? Also der Tod von Rook zum Beispiel war ihm ein bisschen egaler als von Spybot, kann das sein? Da war er mehr pisst.
Ja, Rook war ja gefühlt, ja, okay, ist weg. Wir haben was Sicheres zu tun. Ich meine, gut, okay. Man muss auch sagen, in der Situation, wenn ich mich jetzt reinversetze, dass Maul und auch die Jedi ja spüren, dass da irgendwas ganz, ganz Bescheuertes gerade auf sie zukommt, nämlich Vader. Ich kann verstehen, dass er da jetzt nicht so viel Emotionen, die hat er ja sonst auch nicht, außer wenn er sauer ist, dafür aufgewendet hat, weil in dem Moment war tatsächlich Vader, glaube ich, ein bisschen die Priorität. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich meine, das Problem ist auch, dass Rook bis auf Hallo, mein Lord und seid ihr euch sicher, mein Lord, wirklich gar nichts zu tun hat.
Ja, sie schießt auch ab und zu.
Ja, sie schießt und sie ist halt da. Aber ansonsten, ich meine, Spybot hat mehr Charisma als Rook.
Ja.
Ich habe auch nie ganz verstanden, warum sie von der Deathwatch von Maul immer noch am Start ist. Also das hätte vielleicht auch nochmal einen Hintergrund gebraucht, warum jetzt scheinbar alle weg sind nach der Belagerung von Mandalore, nur sie unerschütterlich, unerbittlich bei ihm bleibt. Mhm. Also vielleicht hat sie einen Crush auf ihn, ich weiß nicht.
Es muss die unerfüllte Liebe sein, ja.
Voll.
Was sonst? Anders kann ich mir das nicht erklären, warum er freiwillig bei Maul bleibt.
Also mit so einer Hingabe, ja, schon erstaunlich.
Gut, dann bleiben wir doch einfach mal bei Vader.
Ja.
Hat's den gebraucht?
Nein. Sorry.
Also als Ezras Versuchung ausgestrahlt wurde, das Staffelfinale von Rebels Staffel 2, und als klar war, Maul ist wieder, ist noch am Start, Maul ist wieder da, der kommt in dieser Folge vor und Vader und Ahsoka auch und das alles auf einer wunderschönen, mystischen Welt mit heftig geilem Design, nämlich Malachor, habe ich wirklich, wirklich, wirklich damals gehofft, jetzt passiert es. Oh mein Gott, jetzt passiert, was man als Achtjähriger nur bei Lego Star Wars nachspielen konnte. Jetzt werden Vader und Maul gegeneinander kämpfen. Und es ist nicht passiert. Sie waren sich so nah und trotzdem hat man Maul seinen Raum gegeben in den Folgen, dann war er weg und dann hat man den vollen Fokus auf dieses zugegeben unglaublich epische und emotionale Vader-Ahsoka-Duell gelegt. Schön und gut. Dave Filoni hat dann ja auch in einem Interview gesagt, später eigentlich sollte Vader hier gegen Maul kämpfen und Maul dabei sterben. Aber dann hat man sich gedacht, nein, wir wollen hier den Fokus verschieben. Wir wollen hier Vader und Ahsoka in den Vordergrund stellen und Maul noch in Staffel 3 diesen finalen Kenobi-Handlungsstrang geben. Ich schweife ab. Hier war es endlich. Jetzt bekam man es endlich. Dieses Versprechen wurde endlich eingelöst und ich persönlich finde, bei aller fehlenden Spannung, die die Serie hat, ich fand das einfach nur geil. Ich fand's super, das jetzt zu sehen bekommen haben, in diesem Animationsstil, mit dieser Wucht. Einfach mega. Das war so ein richtig schöner Fan-Moment, die ganze Folge. Ich habe mir gedacht, da war ja schon ein Charakterposter geleakt vor einigen Wochen, das hatte ich gesehen und da wusste ich, okay, er kommt, alles klar. Dann vielleicht wie bei Rebels Staffel 1 am Ende wird er angeteased und das war's. Aber als er am Ende von Folge 9 kam und der Abspann vor Folge 9 lief und klar war, die ganze 10. Folge wird sich darum drehen, das war schon ein ganz besonderer Moment.
Also lassen Sie
mich... Und Theo sieht das nicht so.
Nee?
Nee, ein ganz besonders nerviger Moment.
Dann Theo, bitte.
Ich habe echt, ich saß, wo du dachtest, ein toller Moment, saß ich dann mir, oh nö, nicht schon wieder. Weil ich will jetzt nicht sagen, dass Vaders Auftritt schlecht war, also schlecht inszeniert und so. Es hat auch irgendwo eine Logik dahinter, weil wenn das Imperium erfährt, oder da ist Maul, ja, gehe ich mit. Aber das gleiche Problem, was wir mit den Inquisitoren haben. Wir wissen, was mit jedem dieser Charaktere passiert, mit Ausnahme jetzt dem Beiwerk, das hier neu in der Serie war. Und das ist halt, ja, okay, ich sehe einen geilen Kampf und ich weiß genau, sie beide trennen sich irgendwie, jeder geht seiner Wege. Und das nimmt halt irgendwo dem Ganzen dann die Spannung weg. Weil dann denke ich mir, ja, aber warum? Warum ist er jetzt da? Und warum gibt sich Vader auch einfach nicht mehr Mühe? Also gerade am Anfang, wo er so ganz lapidar, hoch, mit einer Hand.
Das macht er doch immer. Er braucht nicht mehr.
Ich weiß. Aber vielleicht sollte er sich auch mal Mühe geben, dann würden ihm nicht immer alle Gegner davonrennen und entkommen. Was ist denn das für Dunkler Lord der Sith?
Aber der hat halt Angst, dass ihm langweilig wird die nächsten 19 Jahre oder 18 Jahre. Er muss sich ja seine Ziele ein bisschen aufheben, sonst wird ihm ja langweilig.
Und Vader wird, der kämpft immer dann mit einer Hand, wenn es ein leichter Gegner ist. Also.
Ja, aber dann ist Maul ja nicht spannend, das zieht sich durch.
Ja, er ist so unspannend, dass er nicht mal redet.
Ja.
Falls das nicht ganz andere Gründe hat als, hey, das ist eine gute Story-Idee. Vader, bei all seinen Auftritten ist also, es immer eine Hand, außer ist es wirklich ein Gegner auf Augenhöhe, wie bei Obi-Wan oder Luke. Dann kämpft er zweihändig. Ja.
Also ich muss sagen, in mir schlagen ja zwei Herzen. Ihr habt es hier zuerst gehört. Einerseits bin ich bei Theo und sag, also das war meine erste Reaktion, natürlich Vader, wer sonst? Weil er halt wirklich in jedem Medium, was irgendwie mit dem oder Jedi-Jagd-Ding zu tun hat, irgendwann mal auftritt. Also das heißt jetzt sogar Jedi Fallen Order am Ende oder ne und so weiter. Und dann in Jedi Survivor nochmal, nur dann halt gegen Seer. mal gucken, gegen wen er im dritten Teil tanzt, vielleicht gegen Kreese. Und deswegen ist ein bisschen overused. Aber trotzdem finde ich es richtig, dass er in der Serie ist, weil wir hier ja immerhin von Maul reden. Der Maul, den Darth Sidious persönlich auf Mandalore ausschalten wollte, den also Sidious selber so gefährlich findet, dass er ihn verfolgt und dahin reist, um ihn auszuschalten, weil er die Regel der Zwei und damit seinen Aufstieg zur Macht gefährdet. Und deswegen finde ich es spannend, dass es hier quasi... dass er hier auftritt und ja, seine Funktion hat und Maul verfolgt. Weil wenn er nicht bei Maul kommt, bei wem denn dann? So rum muss ich dann eher sagen. Also wenn er nicht bei Maul kommt, dann braucht er auch nicht bei Cal Kestis aufzukreuzen sozusagen. Also ja.
Der einzig andere, der noch am Leben ist, der ebenfalls von Sidious alles gelernt hat. Ja.
Ja.
Und der gleichzeitig zeigt, wo Maul ja dann diesen Pseudo-Charakter-Moment hat in der Vision, hey, Sidious ist mein, es muss meine Priorität Nummer eins sein. So macht Vader aber klar, diese unaufhaltsame Maschine wird dazwischen stehen. Und an der kommt er nicht vorbei. Er kommt nicht an Sidious ran.
Du meinst, das ist der Tragisch. Moment, wo er davon abkommt schon langsam, zu sagen, Sidious?
Nee.
Mein Ziel?
Nee.
Nee.
Er braucht ja ein Ziel. Selbst wenn er das nie erreicht, braucht er ja ein Motivationsziel. Also aufgebende Hauptfiguren wären ja langweilig. Dann muss ja keine Serie mehr ausstrahlen. Und dafür ist ja dann Devin das klar ist, sie wird seine Gegnerin. Vielleicht wartet hier auch eine richtig schöne Darth Bane-Geschichte auf uns, also von der Dynamik. Dass vielleicht am Ende sogar Devin der Grund ist, weil sie sich gegen ihn stellt, dass alles auseinanderbricht und er auf Malachor landet. Who knows?
Dass dann Devin einfach eine Inquisitorin wird und Sidious ihm wieder was
nicht,
wegnimmt.
Das nicht.
Doch.
Aber
genau jetzt wird's wild.
Ja, schauen wir mal. Aber gut. Nee, ich fand Vaders Auftritt einfach toll.
Ja, also inszenatorisch war er definitiv stark und wie gesagt, inhaltlich finde ich ihn auch wichtig, auch wenn meine erste Reaktion eher ein und kein Oh war. Ja. Also von daher.
Aber im Bewegtbild haben wir Vader gar nicht so overused die letzten Jahre. Also er war nicht in Bad Batman, außer in Obi-Wan Kenobi war er in keiner der Realserien. Mhm. Und in den fünf Filmen unter Disney war er auch nur in Rogue One.
Ja, aber leider ist halt die Einstellung jetzt fast jedes Mal die gleiche. Das ist das, was ich vorhin meinte, Walk Like Vader. Also irgendwie ist das jetzt zum Nonplusultra geworden. Wir stellen jemanden hin, der schwer atmet oder der in irgendeinem Nebel steht und ein Lichtschwert zündet und dann ist es geil. Und dann schnetzelt sich die Person normalerweise durch. Ja, was ist das für ein Anspruch?
Proof of Concept, würde ich sagen. Ja, es ist aber schon geil, also muss ich Lukas auch leider beipflichten.
Ja, aber wenn ich das halt dann jedes Mal, auch bei Maul, wenn das halt jede Folge passiert, dann ist es irgendwann halt nervig.
Aber es waren doch einige, also auch inszenatorisch waren da auch neue Ideen dabei, so diesen Ruin, wo dann plötzlich die Faust durch die Mauer gebrochen kommt und so, dieser
Jumpscare-Moment. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sein Auftritt schlecht inszeniert war oder schlecht oder auch komplett unlogisch war. Ich meine, ich habe ja auch zugegeben, es macht ja Sinn. Aber es ist halt trotzdem so, ach, warum? Mach doch mal was.
Und es,
mach doch nicht jedes Mal die gleiche Formel.
Es kostet die Helden auch immer richtig viel, wenn dieser Typ aufkreuzt. Also ja. Er ist kein General Grievous, der sich einfach am Ende von jeder Folge davon macht, sondern immer, wenn Vader kommt, wird gestorben oder Beziehungen finden sich in komplett neuen Geflechten. Das haben sie sogar bei Rebels hingekriegt, obwohl die Serie ja etwas kindlicher angelegt ist als die anderen Serien. Dass sogar da die Ghost Crew deutliche Beschädigungen an den Rüstungen haben, wie hier Sabine am Schulterteil, was sie die ganze übrige Serie beschädigt trägt. Oder dass Vader halt die komplette Phönix-Staffel im Raumkampf ausschaltet. Also immer wenn der aufkreuzt, dann kostet's was. Und bei Fallen Order war es ja auch so. Und das ist so ein schönes, verbindendes Element im Kanon, finde ich. Dass Vader eben nichts verliert von seiner Faszination. Außer in Greg Pak Comics.
Ja. Danke für die Erinnerung.
Zurück ins Trauma.
Ja, back to Drama. Jetzt haben wir viel darüber geredet. Jetzt ist die Serie natürlich visuell sehr hübsch. Wir haben aber dann, also andersrum. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, dass diese Serie Peak Star Wars ist. Würdet ihr da mitgehen? Und was ist Peak Star Wars für euch überhaupt?
Ich würde nicht mitgehen, muss ich sagen. Ich bin da wahrscheinlich auch einfach voreingenommen, weil für mich Peak Star Wars immer noch Andor ist. Das wird nicht von seinem Thron für mich gestoßen. Und ist halt auch vielleicht komplett andere Zielgruppe oder komplett andere Entertainment-Gruppe, was man jetzt von Star Wars möchte. Ist ja auch völlig valide. Aber bei all den Dingen, die jetzt Maul, also die Serie jetzt gut macht oder auch interessant macht, sind für mich halt auch einfach zu viele Sachen, die mich stören. Wo ich sagen muss, nee, das ist für mich dann nicht mehr Peak Star Wars. Es ist eine solide Serie für mich, eine, die auch einen Unterhaltungswert hat. Zwischendurch würde ich wahrscheinlich dann mal, rausgehen, während irgendwie die x-beliebigste Verfolgungsjagd ist. Aber solides oberes Mittelfeld oder unteres, was heißt Oberfeld? Wie nennt sich das dann? Fährt vorne mit, ist aber nicht an der Spitze für mich.
Okay.
Im Animationssektor würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall mit ganz oben dabei. Also Peak Star Wars im Animationsbereich ist, finde ich, völlig 10 von 10, nahezu perfekt. Die Belagerung von Mandalore, also die letzten 4 The Clone Wars Folgen, während die 8 Folgen davor von Staffel 7 etwas abfallen, etwas stärker. und eher Durchschnitt bis knapp oberer Durchschnitt sind. Und Maul Shadowlord kommt aber für mich zwischen, würde ich sagen, den ersten 8 Folgen von Staffel 7 und der Belagerung von Mandalore. Also es geht eher nach oben. Es gibt halt ein paar Kritikpunkte, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Bereich 4 bis 4,5 Holocrons durchgehend, weil es doch keine Filler gab. Es ist immer was passiert. Klar, es hat sich manchmal ein bisschen wiederholt, passiert es aber trotzdem was. Es hatte eine Ernsthaftigkeit und einen Hauptcharakter, für die ich mich interessiert habe. Es hatte genau die richtigen Portionen Humor und es hatte vor allem gegen Ende die geilen Star-Wars-Momente. Und als mit The Clone Wars aufgewachsen, würde ich halt sagen, genau das ist es doch, was man noch will. So, man ist älter geworden, die Serie ist älter. Und genau dieses Bedürfnis, was dann aufgekommen ist, jetzt in einem höheren Alter, aber halt mit Clone Wars aufgewachsen, bedient Maul. Und das bedient es richtig gut. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Serie. Ich würde sie höher bewerten, wenn Spybot durchgekommen wäre, aber trotzdem sehr, sehr, sehr weit oben.
Okay, muss ich zustimmen. Also es ist auf jeden Fall, Spybot ist dann 5 von 5. Blicken wir mal voraus, was ist denn jetzt mit Staffel 2? Was muss denn da jetzt passieren? Was passiert denn da jetzt? Jetzt sind wir ja alle an Bord von Dryden Vos Schiff. Brenda Lawson ist im Nebel verschwunden, alle anderen sind tot. Und Riley und Co. sitzen mit Devon und Maul und Co. auf dem Raumschiff in Richtung Crimson Dawn Basis, wo Maul kurz den Anführer von Crimson Dawn mal ausschalten soll für Dryden Vos, damit er zum Anführer wird.
Sorry.
Ja.
Ja gut, wir wissen, wie das mit der Crimson Dawn ausgeht. ich schätze mal, tatsächlich, wie du schon vorhergesagt hast, Lukas, fände ich es cool, wenn wir Dathomir sehen oder zumindest halt die Sache mit den Inquisitoren irgendwo thematisiert wird und Maul da nochmal Gegenwind bekommt. Fände ich wahnsinnig spannend. Langweilig wäre jetzt, wenn wir irgendwie die ganze Zeit nur mit Crimson Dawn und Kira und Dryden zu tun haben. Das braucht, glaube ich, keiner so wirklich.
Na, Kira ist ja noch nicht dabei zu dem Zeitpunkt.
Genau, die wird dann, stimmt. Können wir noch einen Zeitraffer einbauen, wie sie dazukommt. Spannend finde ich auch, was jetzt mit Riley passiert. Ich weiß, der ist der absolut unwichtigste Charakter in dieser Konstellation, weil er ist halt einfach nur ein Kind. Aber was macht man jetzt mit denen? Setzt man den einfach irgendwo aus oder
Tubut soll ihn ja zu seiner Mutter bringen.
Ja, aber glaubt ihr, dass Maul dieses Versprechen oder dieses, ja, dass das einhält, dass der so sagt, ja, okay, hier, bitte, kannst du bei deiner Mutter abliefern? Ach, übrigens, was, deine Mutter ist Imperiale? Na, vielleicht doch nicht.
Ich denke, dass es eine Love Story geben wird zwischen Devon und Riley und dass Riley dann irgendwann stirbt, vermutlich um seinen Vater zu retten und dass dann Devon dadurch noch dunkler wird.
Bist so positiv. Aber ja, das würde halt leider tatsächlich sehr viel Sinn geben.
Alle sterben.
Das ist ein bisschen das Rogue One
Szenario. Maul kriegt das, was er möchte.
Ich habe das Gefühl, Lukas will die Welt brennen sehen.
Nein. Ja. Nein, doch. Ich will Vader gegen Maul sehen und das bekam
noch
ich ja.
Achso.
Nee, jetzt soll mal schön das erzählt werden, was eigentlich gedacht war. Also, wo man eigentlich dachte, das erzählt die Serie an sich und jetzt ging es in Staffel 1 davon nur ganz am Ende kurz drum. Nämlich eben, wie Maul zu dem Solo-Cameo kommt. Genau.
Ja.
Und da sagt er auch, dass er von Dathomir aus operiert. Deswegen denke ich, geht's dahin. Was spannend wird, finde ich, ist, ob sich von der Struktur her die Serie wieder auf nur eine Welt begrenzt oder ob es jetzt ein bisschen weiter rausgeht und mal ist man dann ein paar Folgen hier oder mal da. Genau. Mhm. Oder sind die Figuren aufgeteilt in mehreren Handlungssträngen auf verschiedenen Welten? Das wird, glaube ich, der spannendste die spannendste Veränderung.
Ja. Ich meine, wär ja auch dumm, das jetzt nicht zu nutzen.
Ja.
Jetzt, wo also man von Genix weg ist.
Was für mich am wichtigsten ist, ist eigentlich die Frage, was mit Wario passiert und ob es dem gut geht, ob er jemanden zum Reden findet. Jetzt, wo Rukas nicht mehr da ist.
Er und Riley gründen ein neues Syndikat.
Ja. Das wäre doch mal so. Die Lawsons oder so. Oder die
Super Talls.
Ja.
Luti Lawson.
Ja.
Gott, das heißt ja sogar einen Track auf dem Soundtrack, der inzwischen veröffentlicht wurde, I'm Not Small, I'm Super Tall, der halt von genau der Szene handelt. Die war wirklich klasse.
Und da, wo er sich das selber einredet, ne? Ja,
ja, genau.
Das ist so gut. Ja, wenn sonst keiner ihn motiviert, muss er sich halt selber motivieren. Kann er wahrscheinlich am besten.
Hat auch recht.
Ganz kurze Zwischenfrage noch zu Vader. Der hat auf Deutsch auch nicht geredet, oder? Oder, nee. Oder mal so ein Oh gemacht oder sowas. Nee. Wild, weil der deutsche Synchro-Abspann, extra darauf geachtet, ist der einzige am Ende von den Disney Plus-Folgen, wo Vader einen Credit hat. Also da steht Vader und dann sein deutscher Sprecher aus Rogue One und Obi-Wan Kenobi. Aber das kam mir komisch vor.
Nicht mal im Englischen?
Nee, nix, gar nix. Kein Credit, kein nix, auch im Abspann nicht.
Vielleicht haben sie für Deutsch extra das Atmen neu aufgenommen, keine Ahnung.
Das wäre ziemlich random.
Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, jetzt beim Second Screen nochmal gucken, ob auf Deutsch irgendwas anderes wäre, aber also er hat jetzt auf jeden Fall nicht angefangen, irgendwie das Mittagessen zu rezitieren. Also es waren jetzt, wenn dann keine großen Änderungen im Vergleich zur englischen Version.
Ah, das ist klar. Ja.
Wahrscheinlich hat irgendjemand nur gesehen, das war wieder wahrscheinlich, wir machen uns da wieder Gedanken und irgendjemand hat nur gesehen, oh, da ist Vader in der Folge, ich schreibe den Typen da rein.
Ja,
genau.
Maybe.
Ja, wahrscheinlich noch nicht mal wieder einen Grund oder so. Das war immer wieder so irgendjemand in der Nahrungskette, der das dann eigenständig, ich als Abspann-Creator, mach das jetzt. Ja.
Maybe. Aber immerhin hat Dryden Voss seine deutsche Stimme aus Solo bekommen.
Ich glaube auch seine, hat er nicht auch sogar im Englischen die? Es klang zumindest ähnlich wie Paul Bettany, nicht?
Nee, aber er war es nicht, es war jemand anderes. Es war auch Brite, aber
klang recht ähnlich.
Neuer Sprecher. Ja, da geben sie sich, da geben sie sich immer Mühe, ja.
War ihnen der zu teuer?
Vermutlich. Wobei bei als Gegenstück bei What If, der Marvel-Animationsserie auf Disney Plus, die 3 Staffeln hat, da hat er sich, glaube ich, selbst gesprochen. Aber bin mir gerade nicht mehr sicher.
Ich weiß gar nicht, dass Dryden Voss bei What If in Marvel-Universum dabei ist. Cool.
Na, er spielt
ja,
Vision. Ja. Ja, ach so.
Das war ein Witz.
Got it.
Hustus. Gut, wir mögen die Serie also alle so halbwegs. Manche mehr, manche weniger. Gut, dass wir das zusammengefasst haben. Und das habe ich bestimmt auch gerade korrekt wiedergegeben, ohne jegliche Fehler. Bleibt auch die Frage nach dem Prequel-Comic, der so spät erscheint, dass er gar kein Prequel mehr ist.
Ja, man wird es in meiner Rezension gelesen haben. Ich muss jetzt irgendwie diese Nachzeitigkeit herstellen. Ich hab die Serie am letzten Sonntag durchgeguckt und habe mich dann gefragt, ja, wofür lese ich denn jetzt den Comic noch 3 weitere Ausgaben? Weil da ist die Luft jetzt raus. Alle Charaktere sind abgehandelt in der Serie. Gleichzeitig dümpelt Maul in jedem Comic für 3 Seiten, also in jeder Ausgabe für 3 Seiten am Ende rum und bringt sich in Position. Irgendwann muss er damit auch mal fertig sein, glaube ich. Und ich meine, wir kennen Wario schon, das heißt, wir wissen, da wird nichts passieren zwischen den beiden, was irgendwie von Konsequenz ist. Wir wissen, Lawson passiert nichts und ich frage mich so, was wird das jetzt? Und wir wissen auch, dass Maul vorher nicht mit Lawson zusammentreffen wird. Also, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was da in ihrer Planung kaputt ging, aber dieser Comic wurde komplett torpediert dadurch. Ja.
Na, vielleicht war die Absprache zwischen Marvel und Disney, ob die Serie jetzt wöchentlich kommt oder nicht, ein bisschen unglücklich. Weil sie kam ja im 2-Folgen-Takt und vielleicht haben sie gedacht, dass es sich länger zieht. Ich mag so Prequel-Comics eigentlich ganz gerne, die dann wahrscheinlich auch genauso enden. Also so wie dann die Serie anfängt, dass es nahtlos ineinander übergeht. Ich mag das eigentlich immer recht gerne. Und da ich ja vorhin schon gesagt habe, dass mir die ersten 4 Folgen, abgesehen vom Vader-Duell, am besten gefielen in der ganzen Staffel, wo es halt noch dieses Setting ist ohne das Imperium, da bietet der Comic halt einfach mehr von, weil er eben die Klammer ein bisschen weiter nach hinten setzt und das noch ausfüllt. Und deswegen brauche ich da gar nicht so die große Spannung, sondern freue mich einfach, dass in einer schönen Optik, in einem schönen Zeichenstil, aber etwas realistischeren menschlichen Gesichtern als in der animierten Serie, man mehr von den Figuren bekommt und noch ein bisschen im Vorfeld der Serie erzählt. Klar, dass Maul jede Ausgabe kommt, damit der Titel und damit auch das Verkaufsargument einen Grund hat, ist ein bisschen, ja, muss halt sein, aber es hätte ihn fast Macht's überhaupt halt nicht gebraucht besser. Eigentlich. Genau, weil es eben ein Gen-X-Prequel ist.
Ja, ich nenne das gerne Law and Order Star Wars Universe, weil das hätte besser gepasst als Maul. Ja, ist halt ein bisschen, verpasst dem Ganzen ein bisschen so einen Dämpfer.
Ich habe sie noch nicht weiter gelesen, also ich habe nur die erste Ausgabe für diesen Maul Schwarz-Weiß-Rot Comic, den wir besprochen haben, gelesen. Da fand ich es eigentlich ganz cool. Da wurde aber halt am Ende auch schon angeteasert, dass sich Maul in Stellung bringt. Wenn das natürlich jetzt jede Ausgabe macht, das ist natürlich ein bisschen witzlos. Also weiß ich mal, einmal den linken Fuß nach vorne, einmal den rechten.
Immer ein Schrittchen weiter.
Ja, immer ein Schrittchen weiter. Also wenn das ist dann wahrscheinlich ein bisschen schwach und dann halt einfach auch falsches Marketing vom Namen her. Aber das Prinzip jetzt, dass man sagt, das Prequel-Comic ergibt keinen Sinn mehr, weil der dann am Ende der Serie stirbt und die andere Figur, oder wir ja dann wissen, wie es ausgeht, finde ich jetzt nicht unbedingt haltbar. Also stört, würde mich nicht stören sozusagen. Das ist halt das Sinn von dem Prequel-Comic. Ich meine, die ganze Endor-Serie ja, hat ja quasi dieses halt Verkaufsargument, wenn man Rogue One bedenkt.
Ja,
aber da ist halt viel mehr Zeit dazwischen. Und das, ich weiß nicht, ob es das ist, was mich halt auch so stört. Einerseits halt das Marketing, dass uns hier Maul ein Prelude, es steht ja sogar drin, bei jeder Comic-Ausgabe steht Prelude to the Series. Und es ist einfach kein Prelude mehr. Beziehungsweise veröffentlichungstechnisch kein Prelude. Und dass es halt sich so hart überschnitten hat bei der Veröffentlichung. Ich kehre auch gerne zurück zu Charakteren, die wir schon kennen, von denen wir wissen, wie es ausgeht. Aber halt nicht, während ich gerade die andere Serie gucke, in der der Charakter vorkommt. Ja. Ganz frisch. Dann finde ich, das ist halt ungünstig getimed.
Ich finde immer auch lustig, dass es steht ja nicht nur Prelude, es steht Prelude to the upcoming show on Disney Plus. Mhm. Auch auf dem Cover von Ausgabe 3. Also, als ob die Serie noch gar nicht existiert. Dabei ist sie jetzt schon rum. Also, ja, vielleicht gab es da wirklich fehlende Absprachen.
Oder ja, irgendwas. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen.
Ja.
Ja. Aber Spybot sollte mal in Ausgabe 4 und 5 noch vorkommen. Dann kann man wenigstens ein bisschen mehr von ihm kriegen. In 1 bis 3, ich habe Ausgabe 3 vorhin gelesen, da ist er nämlich leider nicht.
Oh.
Ja, aber die Zabrax,
da ist auch vertane toll. Chance. Sie hätten eigentlich echt so Spybot, vielleicht auch Rook oder so, da hätten oder die zwei Plem-Plem-Zabrax, die hätte man ja locker da einführen können, ohne denen viel zu nehmen. Also, da hätte man auch die einfach mal in Erscheinung treten lassen können, ohne jetzt viel Konsequenzen daraus zu ziehen. Ohne dass sie jetzt Lawson über den Weg laufen müssen. Und dann hätten wir dafür ein bisschen Beiwerk für die Serie, um ein bisschen was zu denen zu erfahren.
Ja, so irgendwie so Scouting, Vormischen, ne, so schon mal irgendwie Jennings angucken, während Maul noch damit beschäftigt ist, sich den Tanzschritte zu merken. Wäre halt eine Lösung gewesen, ja. Naja, haben wir halt nicht bekommen. Okay.
Ja.
Dann werde ich mir die Hefte mal angucken. In ein paar Monaten, Jahren. Was denn? Ich hab's jetzt nicht eilig.
Ist zu spät?
Ja, mein Gott, bis irgendwann ein deutscher Sammelband halt rauskommt. Das reicht. Genau. Aber damit haben wir Maul Shadow Lord, glaube ich, gut besprochen, so wie Shadow of Maul, wo sie ja auch einfach nur das Logo von der Serie geändert haben und das andere oben hingepackt haben. Also sehr kreativ, auch in der Hinsicht. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu der Serie loswerden wollt? Was ihr noch unbedingt in den Äther rufen müsst, bevor dieses Kapitel für immer geschlossen wird?
Oh, ja, ich habe das ganz vergessen.
Deswegen frage ich.
Wie sage ich das? Ich fand einerseits die Art und Weise, wie Mauls Vergangenheit und auch vor allem diese Manipulation durch Darth Sidious nochmal aufgegriffen wird und dass er ja quasi selber als Kind verschleppt wurde. Und das macht die Begründung, warum er es mit Darth Sidious aufnehmen will, auch sehr viel greifbarer. Aber irgendwie gleichzeitig war es für mich da fast fehl am Platz, weil Ich weiß bis heute nicht, wie wir von Schattenkollektiv und ich muss unbedingt Darth Sidious irgendwie umbringen zu, aber jetzt habe ich eine Obsession, dass ich doch Kenobi töten muss, weil er mich damals in zwei geteilt hat. Da, ich weiß nicht, gut, vielleicht kommt es in Staffel 2 oder 3 oder 4, aber da gehen für mich irgendwo zwei Charakterzüge von ihm nicht mehr zusammen.
Naja, also hat er nicht in Rebels die, jetzt kriege ich es nicht mal ganz zusammen, aber kriegt er in Rebels nicht erst wirklich so richtig mit, dass Obi-Wan überhaupt noch lebt?
Ja, als er mit Ezra die Holocrons zusammenführt und dann checkt er, oh mein Gott, es gibt die noch, und davor hat er ja auch ganz andere Ziele, ja.
Ja.
Ah, okay, das hatte ich einfach nicht mehr im Kopf.
Also er denkt halt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit, er ist tot. Und damit ist das Problem gelöst, weil Order 66 happened. Suddenly happened.
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Ja, von daher haben wir das auch geklärt, sehr gut.
Ja,
Lukas,
dann ist fein.
Jetzt darfst du noch.
Guckt sie auf Englisch.
Ihr dürft sie auch auf Deutsch gucken, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht.
Ihr dürft auch deutsche Untertitel einstellen, aber guckt's auf Englisch.
Ich muss Lukas hier zustimmen, um es diplomatisch auszudrücken. Englisch hat die bessere Synchronisation in dem Fall. Aber auf Deutsch ist ja auch nicht schlimm. Passt das so? Ich denke schon.
Alle Meinungen sind richtig.
Ja.
Solange sie von Herzen kommen.
Okay, dann mit dieser Herzensmeinung, die wir hier mitgeteilt haben, würde ich sagen, haben wir die Serie ausgiebig besprochen. Wir hören uns ziemlich bald wieder, denn wir müssen natürlich auch über den kleinen grünen Mann und seinen Freund im Raum reden, der nächste Woche, wenn es hier planmäßig erscheint, in den Kinos erscheinen wird. Und ja, Mandalorian und Grogu kommt und wir müssen natürlich dann da auch darüber sprechen. Das aber dann in einer nächsten Folge. Das war es erstmal für diese Ausgabe zu Maul Shadowlord. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne in den Kommentaren auf jedebibliothek.de unter dem Reiter JediCast diskutieren, mitreden, eure Meinung zur Serie darlegen, in die Rezension von Lukas reingucken zu der Serie und natürlich auch, wenn es euch so gut gefällt, was wir hier machen, auch mal bei dem Buy Me a Coffee Link vorbeischauen oder vielleicht sogar eine Fördermitgliedschaft in unserem Verein in Erwägung ziehen. Also, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zur nächsten Ausgabe des JediCast. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.